Worauf ich zunächst eingehen wollte, ist thesenartig die Stellung der Länder, über die ich vor allem sprechen werde, also vor allem Tunesien, Libyen, Ägypten, innerhalb der Weltwirtschaft und innerhalb des politischen Gefüges auf diesem Planeten, ihre Beziehungen zu den Ländern nicht im Westen, wie oft fälschlich gesagt wird, sondern im Norden, weil Tunesien liegt weiter westlich als Berlin oder Hamburg zum Beispiel. Ich werde was sagen zur Charakterisierung oder zum Versuch der Charakterisierung der Prozesse, die ich als demokratische Revolution, die im Ergebnis unvollendet sind, bezeichnen würde, über die wir dann natürlich auch diskutieren können. Also zunächst der Anfang dieses Jahres 2011 ist ja tatsächlich ungewöhnlich, auch für Leute, die alte Hasen sind, die schon länger Politik machen, was auf mich seit 1987 zutrifft. Wir hatten es sozusagen am Anfang über die Charakterisierung können wir nachher streiten, aber Revolutionen oder zumindest revolutionäre Prozesse in Ländern, wo man eigentlich eher damit gerechnet hätte, dass die Regime noch möglicherweise für lange Jahre stabil bleiben. Wir haben jetzt neue Entwicklungen, wir haben einen dreifachen schweren Atomunfall in einem hochindustrialisierten Land, wir haben eine Militärintervention, die sich anbahnt in Libyen, was eigentlich ein Land war, was in den 80er Jahren immer Gegenstand von Interventionsplänen, die am grünen Tisch durchgeplant wurden, war. Genau 25 Jahre 1987, im selben Monat wie Tschernobyl übrigens, wurde Libyen bombardiert, wegen dem Bombenanschlag in der Westberliner Diskothek La Belle. Damals in einem anderen Kontext, da gab es keine inneren Kämpfe, keine Rebellen, sondern um das Land, seine Regierung, aber mit der Regierung faktisch auch die Bevölkerung abzustrafen. Und Libyen gehörte tatsächlich zu den Ländern, die auf der Agenda damaliger Regierungen, etwa von Ronald Reagan oder Margaret Thatcher, standen als ein Land, wo man vielleicht versuchen könnte, sich des Regimes zu entledigen, aber damals unter ganz anderen geopolitischen Vorzeichen. Libyen war ein Land, was damals mit dem sowjetischen Block, den es ja nicht mehr gibt, verbündet war. Also wir haben sozusagen Entwicklungen, die früher schon zum Teil angedacht worden sei. Was passiert, wenn mal ein AKW in die Luft geht? Was passiert, wenn eine Intervention passiert in einem Land wie Libyen, wo das schon vor 30 Jahren in den Planstäben durchexerziert worden ist, die sich jetzt sozusagen innerhalb von kurzer Zeit live abspielen und mit denen man so vielleicht nicht unbedingt gerechnet hätte. Die erste Entwicklung zeitmäßig in der Chronologie war die, ich sag mal, unvollendete demokratische Revolution in Tunesien. Dass da was sozusagen am Aufsteigen ist, hatten einige Leute, die Kontakte dort hatten oder die das politisch beobachteten, schon relativ frühzeitig erkannt. Also ich selber aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen informiert hatte, im ersten Artikel zur Entwicklung in Libyen am 23. Dezember im LaborNet veröffentlicht unter dem Titel "Es gibt kein ruhiges Hinterland", was sich darauf bezog, dass die Revolte vom Hinterland, also vom durch das Regime vernachlässigten Küsten fernen Hinterland Tunesiens ausging. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, als der Auslöser der Bewegung 6 Tage alt war, aber ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass es innerhalb von 3 Monaten zum Sturz des seit 23 Jahren amtierenden Präsidenten El Abidine Ben Ali führen wird. Also Ben Ali, der am 14. Januar definitiv seine Koffer packte. Das heißt, ich selber wurde durch diese Entwicklung in diesem Ausmaß, in dieser Heftigkeit auch überrascht oder mit diesem qualitativen Sprung, der doch zum Sturz des Regimes geführt hat. Kurz, was hat dazu geführt? Die unmittelbaren Auslöser, dann die Ursachen und eine Charakterisierung Tunesiens des politischen Systems und seine Stellung im wirtschaftlichen und politischen Gefüge drumherum. Der Auslöser ist, glaube ich, noch das, was wahrscheinlich mit am bekanntesten ist. Am 17. Dezember übergoss sich ein junger, prekär sich durch das Leben schlagender Arbeitsloser mit Abitur und Studium, Mohamed Bouazizi, 26 Jahre alt, vor der Polizeipräfektur in einer zentraltunesischen Stadt in Sidi Bouzid mit einer brennbaren Flüssigkeit mit Terpentin und zündete sich an. Der unmittelbare Grund dafür waren wiederholt erlittene Schikanen, die nicht nur ihn allein trafen, sondern viele Leute, die in dem zunehmend ausufernden sogenannten informellen Sektor der Ökonomie arbeiten, also die leben vom Verkauf, vom in Anführungszeichen illegalen Verkauf von Waren außerhalb von Geschäften, das heißt als Marktverkäufer auf dem Wochenmarkt. Das heißt, dieser junge Mensch hat sowohl seine Lebenssituation als auch die Schikanen, denen er ausgesetzt war, die Beschlagnahmung seiner Waren, das Anspucken, das Beschimpfen, weil man sicherlich Geld von ihm erpressen wollte, seitens der Sicherheitsorgane, das hat er nicht mehr ertragen und er hat sich sozusagen symbolisch in Brand gesetzt. Also dieser junge Mann starb dann etwa 3 Wochen später, am 4. Januar, in einem Krankenhaus in Tunis. Das führte dazu, dass innerhalb von Stunden sich mehrere hundert junge Leute aus dem informellen Sektor, aus dem Subproletariat, von den jungen Leuten, die oft gut ausgebildet waren, aber keine, zumindest keine formellen, keine irgendwie garantierten Jobs hatten, sich versammelten und Angriffe starteten auf die Polizeistation, vor der das passiert war, auf Polizeiautos und Fahrzeuge, auf das Büro der Staatspartei RCD. Also der RCD, Rassemblement Constitutionnel Démocratique, ist die demokratische Verfassungssammlung, ist historisch die Destur-Partei, bei der Unabhängigkeit Destur heißt also Verfassung auf Arabisch die Verfassungspartei. Das war die Staatspartei, der faktisch 80% der Sitze im Parlament reserviert waren und die faktisch an eine Klientel bestimmte Vorteile, Geschäftslizenzen, Genehmigungen, Grundstücke, Arbeitsplätze, vor allem im öffentlichen Dienst, verschaffen konnte. Diese Bewegung breitete sich innerhalb von Tagen dann über die gesamte Region aus. Es gab noch weitere Fälle von Selbstverbrennung von Arbeitslosen, in einem Fall von der ganzen Familie. Also die nächste war am 23. Dezember in derselben Stadt in Sidi Bouzid. Ein 24-Jähriger, der sich nicht verbrannt ist, sondern der sich von Hochspannungsmasten in die Stromleitung stürzte. Und es kam dann sozusagen in ganz Zentral- und West-Tunesien, das heißt in den küstenfernen Regionen, zum Aufflammen einer Revolte. Weil vor allem die Jugend und vor allem natürlich die unter bestimmten sozialen Bedingungen, Erwerbslosigkeit, Prekarität, Arbeiten im informellen Sektor, weil sich ganze Teile der Jugend in dieser Figur wiedererkannten. Also dieser Figur, die diesen extremen Schritt begangen hatte, sich selber zu verbrennen. Noch ganz kurz zur Konnotation würde man auf Französisch sagen, zur Marke der symbolischen Markierung dieses Akts. Weil manche Leute auch gutgläubig oder auch bösgläubig behaupteten, dass zum Beispiel die Regime, wie Präsident Ben Ali behaupteten, diese Proteste seien von Islamisten gesteuert oder zumindest die Frage stellten, ob es so sei. Was immer man davon hält, also Selbstverbrennung ist jetzt keine Protestform, die ich irgendjemandem empfehlen würde, aber was immer man davon hält, es gibt nichts Unislamischeres oder Unislamistischeres als diese sozusagen extreme Form, darauf hinzudeuten, dass dieses Leben noch schlimmer ist als sein eigenes Leben sozusagen wegzugeben, weil der orthodoxe Islam wie auch die islamistische Ideologie jede Form von Selbstmord außerhalb von Kampfhandlungen oder in bestimmten Kontexten außerhalb von Attentaten absolut verbietet. Das ist was absolut gegen religiöses Dogma verstößt, weil das religiöse Dogma lautet, man kann außerhalb von Kampfhandlungen, die durch die Religion gerechtfertigt sind, sein Leben nicht wegwerfen, weil es ein Geschenk Gottes ist und man verliert dadurch sowohl das irdische Leben als auch das im Diesseits. Das heißt, es gibt nichts Unislamistischeres oder Unislamischeres, als diesen Akt zu begehen, der aber gleichwohl zu einer breiten Identifikation in Teilen der Jugend aus den genannten Gründen sorgt. Die nächste Stufe war dann, dass die Protestbewegung auch die Küstenstädte, die also durch das Regime etwas besser gepflegt und mit Vorteilen bedacht werden, erreichte und an dem Wochenende, an dem in Europa Weihnachten gefeiert wurde, am 26. Dezember, auch die Hauptstadt Tunis. Ab diesem Zeitpunkt veränderte die Bewegung ihren sozialen Charakter. Die Schichten, Gruppen, Klassen, die zuerst in Bewegung geraten waren, waren natürlich nach wie vor dabei, aber es zog auch breitere Kreise. Eine gesellschaftliche Gruppe, die zu den ersten gehörten, die mit in Bewegung gerieten, waren Juristen und Anwälte, was kein Zufall ist, weil Tunesien als strikt autoritärer Polizeistaat, in dem sogar, was für wenige Staaten in dieser Effizienz der Fall war, das Internet zum Beispiel erfolgreich zensierte, nur als Anekdote, man konnte sich zum Beispiel aus Tunesien, also vor dem jüngst erfolgten Regimewechsel, auf bestimmte Webseiten nicht einloggen, und wenn man zum Beispiel die Website von Amnesty International suchte, dann stieß man im Glauben fündig geworden zu sein auf eine Webpage von Amnesty Tunesien, die von einer Tochter des Präsidenten freigeschaltet worden war und die dann verkündete, wie toll alles in Tunesien sei und welche großartigen Fortschritte es sozusagen bei der Menschenrechtslage im Land gebe. Desgleichen war es natürlich unmöglich, sich auf oppositionelle Zeitungen, die im Exil gemacht wurden oder im Exil erschienen, einzuloggen und so weiter. Das heißt, Tunesien gehörte zu den 10, 12 Ländern, die es wirklich schafften, das Internet effektiv zu zensieren. Wobei es da natürlich auch im Laufe der Zeit über Proxy-Server und so weiter Leute gab, die fündig geworden waren, wie man das umgehen kann. Das heißt, in einem Staat, in dem grundsätzliche elementare politische Freiheiten und bürgerliche Freiheiten nicht gewährleistet waren, waren die Anwälte und die Juristen, oder zumindest der gesellschaftlich engagierte und risikobereite Teil von ihnen, eine Gruppe, die sozusagen in vorderer Front war, weil sie bei Strafverteidigung, wo es entweder um Behördenwillkür und Schikanen oder auch um politische Verteidigung ging, direkt konfrontiert waren mit der Gewalt und der Repression und der Willkür auch dieses Staates. Die Anwälte sind also deswegen eine relativ politisierte Gruppe, wo auch verschiedene politische Strömungen dabei sind. Es gibt sowohl eine islamistische Strömung unter den Anwälten, also die aber auch im tunesischen Falle für bestimmte bürgerliche Freiheitsrechte als sozusagen Grundsäule ihres Engagements offen sind. Es gibt ja verschiedene unterschiedlich ausgerichtete islamistische Strömungen. Es gibt linke Strömungen unter den Anwälten. Es gibt da also auch sehr prominente Leute, zum Beispiel die Ehefrau der kleinen, aber nicht ganz einflusslosen kommunistischen Arbeiterpartei Tunesiens, das PCOT oder PCOT. Nasraoui ist zum Beispiel eine Anwältin, die sehr prominent ist, die also auch auf offener Straße durch Zivilpolizisten und gedungene Schläger wiederholt misshandelt worden ist. Es gibt da beeindruckende Fotos sozusagen, wo man die Person vorher und nachher nach der Behandlung sieht. Das heißt, die Anwälte waren zum Beispiel eine Gruppe, die sehr in vorderster Front war, bei den ersten Demonstrationen, die organisiert wurden, die auch Streiks organisierten. Es folgte dann die studierende Jugend und die Schülerinnenschaft, was dann schnell dazu führte, dass das Regime, es gab zwei Stufen. Am 3. Januar waren die Winterferien, die es auch in Tunesien gibt, zu Ende. Und es gab schnell sozusagen eine breite Protestwelle, die sich verbreitete dadurch, dass an Schulen und Hochschulen mobilisiert wurde, was dann dazu führte, dass eine Woche später, ab dem 10. Januar, die Schließung der Schulen und Universitäten angeordnet war. Es war aber zu spät, um sozusagen diese Protestwelle zu verhindern. Und dann gab es noch einen wichtigen Akteur, nämlich die tunesische Gewerkschaftsbewegung, die dann in Bewegung geriet. In Tunesien haben wir es also mit einem Land zu tun, wo es eine relativ stark verankerte Gewerkschaftsbewegung gibt, in Form einer Einheitsgewerkschaft, beziehungsweise bisher eine Einheitsgewerkschaft. Am 1. Februar wurde ein konkurrierender Gewerkschaftsverband gegründet, der aber zum Teil eher kritisch betrachtet wird. Aber bislang gab es seit der Unabhängigkeit einen Einheitsgewerkschaftsverband, der im Unterschied zu anderen arabischen Ländern, im Unterschied zum Beispiel zu Algerien, aber nie ein Ableger, also dieser Gewerkschaftsverband war nie ein Ableger der Nationalbewegung, das heißt der politischen Partei, die für die Unabhängigkeit gekämpft hatte, sondern war eine echte Gewerkschaftsbewegung, sozusagen war eine echte Arbeiterbewegung, die ihre Wurzeln in sozialen Kämpfen hatte und die, obwohl dieser Verband an der Spitze stark mit der Staatsmacht verbandelt war, es gab also Gewerkschaftsfunktionäre, die Abgeordneten, Senatorenposten hatten, die Posten im Staatsapparat hatten, gelang es nie, diesen ganzen Apparat und seine soziale Basis auf Linie zu bringen und sozusagen zu kanalisieren. Sondern 25-30% dieser Einheitsgewerkschaft, die also UGTT heißt, Union Générale des Travailleurs Tunisiens oder Nationale Union der Generalunion der tunesischen Werktätigen, 25-30% waren immer oppositionell, sowohl gegen die Wirtschaftspolitik und die Arbeitgeber als auch oppositionell gegen das Regime. Die UGTT war auch ein Refugium für Linke, deswegen, weil die politischen Spielräume so klein waren, weil es natürlich Parteiverbote, Verbote politischer Betätigung gab, vor allem natürlich ein Verbot marxistischer, sozialistischer Betätigung, ebenso wie ein Verbot islamistischer Betätigung. Aber es gab eben auch ein Verbot bürgerlich-demokratischer Betätigung außerhalb dessen, was vom Regime gerade noch toleriert wurde. Für Linke jedenfalls, Linke unterschiedlicher Couleur, war die Gewerkschaft immer ein Refugium, wo sie sich noch halblegal oder zumindest toleriert, auf tolerierte Weise betätigen konnten, während es auf politischer Ebene unmöglich war. Und es gab ganze Branchenverbände, die immer oppositionell waren, zum Beispiel bei den Lehrern und Lehrerinnen, sowohl im Grundschulsektor als auch in weiterführenden Schulen, zum Beispiel an den Krankenhäusern, beim Personal, vor allem bei den Ärzten im Krankenhaussektor und so weiter. Die UGTT, obwohl an der Spitze, also mit dem Regime verbandelt, kam allmählich in Bewegung und rief für den Freitag, den 14. Januar, zu einem Generalstreik auf, der sich als viel befolgt ankündigte, der dann aber zusammenfiel mit der Ankündigung an demselben Tag, dass Ben Ali das Land verlassen hatte, am Nachmittag dieses Landes. Vielleicht nicht ganz zufällig an diesem Tag, wenngleich es natürlich nicht der einzige Faktor war, dass der Stein dieses Streiks ins Rollen gekommen war. Wie war nun die Stellung Tunesiens unter dem alten Regime im politisch-ökonomischen Gefüge und was ändert sich daran möglicherweise? Also Tunesien als autoritärer Polizeistaat, als faktischer Einparteienstaat, aber auch als Staat, der de facto keine Ideologie hatte. Es gibt Einparteienstaaten, die sozusagen eine offiziell proklamierte Ideologie haben, was weiß ich, eine stalinistische oder realsozialistische Ideologie, eine nationalistische Ideologie, eine religiöse Ideologie. Tunesien war eigentlich nur ein Polizeistaat mit autoritärer Struktur, in dem es keine offiziell proklamierte Idee gab, außer einer, nämlich die Idee des angeblich zunehmenden materiellen Fortschritts für die Bevölkerung. Das heißt, es gab über lange Jahre hinweg das Versprechen einer zunehmenden Konsummöglichkeit für die Bevölkerung, weil Tunesien ein Land war, das sich wirtschaftlich relativ schnell modernisierte, durch unter anderem durch zahlreiche ausländische Direktinvestitionen aus dem Norden, vor allem aus der Europäischen Union, die im Land getätigt wurden. Das, was englische Politikwissenschaftler zum Beispiel Authorian Bargaining nennen, also die autoritäre Verhandlung, oder was französische Politikwissenschaftler den Pakt Autoritaire de Sécurité nennen, den Pakt de Sécurité, den Sicherheitspakt, das schloss sozusagen die Elemente ein, der Staat garantiert der Bevölkerung zunehmende materielle Partizipationsmöglichkeiten im Verzicht, bei gleichzeitigem Verzicht auf freie Meinungsäußerung, politische Betätigungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, unter Hinnahme auch sicherlich gewisser staatlicher Willkür. Das war was, was über Jahre hinweg schlecht und recht funktionierte, was unter anderem auch deswegen funktionierte, weil durch den algerischen Bürgerkrieg der 1990er Jahre sicherlich ein abschreckendes Beispiel gab, wo viele Tunesier und Tunesierinnen sich sagten, sowas wollen wir nicht haben. Das war aber trotzdem was, was auch an seine Grenzen stieß, aus verschiedenen Gründen. Einmal natürlich, weil es unterdrückte Wünsche und Hoffnungen in der Gesellschaft gab, Wünsche nach Partizipation, Wünsche nicht gegängelt und willkürlich behandelt zu werden, aber das wirtschaftliche Modell, das damit verbunden war, das sozusagen mit dem Versprechen, mit dem zunehmend illusionär werdenden Versprechen auf wachsenden materiellen Wohlstand verbunden war, das geriet zunehmend in die Krise. Tunesien war also ein Land, das kein Rentierstaat ist, im Unterschied zu Nachbarländern wie Algerien und Libyen, wo der Staat sozusagen davon lebt, dass er die Einnahme, die sozusagen passiv fließende Einnahme für bestimmte Rohstoffe abschöpft, also für den Export von Erdöl und Erdgas, sondern Tunesien ist ein Land, das über fast keine Erdölvorkommen verfügt und sozusagen, wo der produzierende Sektor und der Dienstleistungssektor immer die Hauptträger der Quelle materiellen Wohlstands waren. Da gibt es aber wesentliche Veränderungen. Tunesien war nämlich gleichzeitig das Land, was als erstes 1995 einen Assoziierungsvertrag mit der Europäischen Union unterzeichnet hatte im Rahmen des sogenannten Euromed-Prozesses, also für die des Prozesses für die europäische euromediterrane Partnerschaft, das die Einrichtung einer Freihandelszone zwischen der EU und Tunesien vorsieht. Also der Euromed-Prozess sah vor, bilaterale Abkommen zwischen der EU als Block und jeweils einem Land zu schließen. Das erfolgte dann wenige Monate später mit Marokko, wesentlich später mit Ägypten, auch mit anderen Staaten der Mittelmeerregion. Bilaterale Abkommen zwischen jeweils einem Land, das natürlich von geringerer Größe ist als die EU und der EU als großem Block, die zu Freihandel führen sollen. Freihandel heißt aber, also natürlich Öffnung der Grenzen für Handel, das heißt aber auch, dass Produktionszweige, Produktionssparten mit relativ geringem Produktivitätsniveau plattgewalzt werden durch Sektoren mit höherem Produktivitätsniveau. Das heißt natürlich im Falle eines Landes südlich der Mittelmeer, dass die mit wesentlich höherer Produktivität ausgestattete europäische Industrie, Exportindustrie, bestimmte Produktionszweige platt machen wird, weil, was weiß ich, bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr in Tunesien hergestellt oder weiterverarbeitet werden, sondern fertig importiert werden. Das gleiche für bestimmte Kleidungsstücke und so weiter. Dieser Prozess ist in allen Staaten der Region eingeleitet worden. In manchen ist er ausgebremst worden, zum Beispiel in Algerien. Dort wurde er eingeleitet vor nunmehr 5-6 Jahren, wurde dann aber ausgebremst, weil durch den sehr hohen Erdölpreis 2007-2008 der Staat über so prall gefüllte Kassen verfügte, dass sozusagen der staatsbürokratische Teil der herrschenden Klasse, der herrschenden Oligarchie sich sagte, so sehr brauchen wir die Grenzen doch nicht zu öffnen, sondern wir können eher einen protektionistischen Kurs fahren und sozusagen unsere eigene Ökonomie ein bisschen abgeschottet halten. Das heißt, aufgrund der Stellung Algeriens als Rentierstaat, der von der Öl- und Gasrente lebt, ist dieser Prozess in Algerien eher ausgebremst worden. Dort gibt es wieder andere Probleme. Aber Tunesien war der Vorreiterstaat, der absolute Vorreiterstaat. Das heißt, die tunesische Ökonomie wurde zunehmend zu Recht strukturiert, derweise, dass bestimmte einheimische Produktionszweige, die bisher Leute beschäftigten, natürlich Leute auch ausbeuteten, aber ihnen sozusagen Einkommensmöglichkeiten verschafften und auch bestimmte Ausstiegsmöglichkeiten verfassten, plattgewalzt wurden. Dass es aber andere, sehr auf bestimmte Nischen spezialisierte Wirtschaftszweige gab, die sich ansiedelten durch Direktinvestitionen aus Europa. Das waren vor allem im industriellen Bereich bestimmte Zuliefererzweige. Also Tunesien hat sich zum Beispiel sehr auf die Automobilzuliefererindustrie spezialisiert, aber nicht durch die Herstellung von, natürlich nicht von ganzen Autos, aber auch nicht von ganzen Autoteilen, sondern für Zusatzlieferungen wie zum Beispiel Autoteppiche oder Sitzbezüge, die dann mit den anderen Teilen in Europa zusammenmontiert werden. Tunesien ist ein Land, wo viel Dienstleistungsindustrien sich ansiedeln, zum Beispiel die Callcenter vieler französischer Unternehmen. Wenn ich zum Beispiel bei meinem Telefonanbieter anrufe, also der identisch ist mit der früheren französischen Telekom, und ein Problem habe mit meinem Handy oder auch mit meinem Telefon zu Hause, dann lande ich in Tunesien. Das hatte ich neulich, ich rief an, um mich zu beschweren, zu sagen, hey, mein Internet funktioniert nicht, Schweinerei, das geht nicht so, ich brauche sozusagen ständigen Mailkontakt mit Leuten, die in Ländern sind, wo gerade was los ist, in Nordafrika, wo mir gesagt wird, hallo, Sie sind hier in Tunis, wir beraten Sie. Also sind zwischen 10% und 15% aller sozusagen Beratungstätigkeiten bei französischen Informatik- und Handy-Telefonanbietern, die über Tunesien abgewickelt werden. Das ist keine ganz geringe Zahl. Diese sozusagen sehr auf bestimmte Nischen und auf den europäischen Markt zugeschnittenen Wirtschaftszweige, die gerieten aber mit in die Krise, als Europa in die Finanz- und Wirtschaftskrise taumelte, nämlich ab 2008. Wo eben die Automobilindustrie hier in Europa schon Stellen abzubauen anfing. Da wurden natürlich die Schleusen zugemacht für die Zuliefererproduktion, die aus Tunesien kommen. Das heißt, das, was ohnehin schon sehr auf Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft beruhende und auf gering qualifizierten Tätigkeiten beruhende Industrie war, war zunehmend weniger in der Lage, überhaupt noch irgendwelche Tätigkeiten anzubieten, beziehungsweise es herrschte natürlich auch ein Druck auf die Löhne. Aus anderen Gründen, ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, die tunesische Textilindustrie, die ein weiterer wichtiger Zweig ist, die tunesische Textilindustrie ist neben dem Tourismus der größte Arbeitgeber, das sind jeweils gut 200.000 Arbeitsplätze, geriet durch das Auslaufen des Multifaserabkommens und durch die chinesische Exportoffensive stark unter Druck. Das heißt, es gab nochmal einen zusätzlichen Druck auf Arbeitsplätze, die Drohung mit Arbeitsplatzverlusten, auf Löhne, auf Arbeitsbedingungen, die dafür sorgten, dass endgültig sozusagen der Druck für viele unerträglich wurde. Und vor allem, was vor einer Generation noch normal war, das heißt, dass man durch den Zugang zu Schulbildung und also auch durch Arbeiten in der Schule sozialen Aufstieg gegenüber der Generation davor erfahren kann, das war vor einer Generation noch greifbare Realität. Das wurde für viele Familien, die sehr viel Geld und Zeit und Energie in die Ausbildung ihrer Kinder investiert hatten, zur Illusion. Deswegen wurde es auch so ein unerträgliches Symbol. Da ist einer, der hat studiert, hat Abitur und er verbrennt sich selber, weil er Gemüse verkaufen muss, illegal auf dem Markt und durch die Bullen so lange schikaniert wird, bis er sich selber verbrennt. Also Schulbildung ist was einen absolut hohen sozialen Stellenwert in Tunesien hat, so wie man es sonst eher aus Ostasien kennt. Ich denke, das sind die Faktoren, die zusammenflossen und die dafür sorgten, dass sozusagen die Bombe hochging, jetzt mal pathetisch gesprochen. Das führte dazu, dass das Regime in gewisser Weise enthauptet wurde. Ben Ali sagte sich, also es geht nicht mehr. Er wurde auch ein bisschen ins Flugzeug gedrängt. Ich glaube, es war ihm nicht bewusst, dass es in der Reise auf Nimmerwiederkehr wird, sondern er glaubte, dass er für kürzere Zeit ins Ausland reist, bis sich die Lage beruhigt hat. Es wurde ihm nicht gesagt, dass es sozusagen sein definitiver Abgang ist. Also es haben ihn führende Berater und auch Militärs sozusagen dazu gedrängt, einen vorübergehenden Abgang zu machen, der aber nur aus Sicht des Präsidenten vorübergehend war, aus Sicht derer, die ihn drängten, nicht. Ich denke, eine Rolle bei dem Übergang, der eigentlich ein kontrollierter Übergang hätte sein sollen, spielte die Armee, deren Rolle man nicht überbewerten darf. Tunesien war keine Militärdiktatur, Tunesien war eine Polizeidiktatur, beziehungsweise eine Diktatur der Polizei und der Nachrichtendienste. Also Ben Ali kam aus diesem Apparat, polizeilicher Nachrichtendienst. Die Armee spielte in Tunesien deswegen eine geringe Rolle, weil sowohl sein Amtsvorgänger Habib Bourguiba, der der erste Präsident Tunesiens war, als auch Ben Ali selbst, misstrauten der Armee immer, weil es in den Nachbarländern Erfahrungen mit Militärputschen gab. Zum Beispiel in Algerien, wo die Armee am 19. Juni 1965 die durch einen Putsch die Macht übernommen hatte. Und die soziale Basis, der Kern der sozialen Basis des Regimes war, also der harte Kern, der ganz harte Kern war die Polizei. Und die Nachrichten sind so, über 1% der Bevölkerung arbeiteten, das ist ein absoluter Rekordwert. Die Schätzungen gehen von, also wenn man alle Dienste zusammenzählt, auch die nicht so offiziell bekannten, von 120.000 bis 170.000 Leute in einem Land, das 10 Millionen Einwohner hat. Das ist über 1% der Bevölkerung. Die Armee hatte, je nachdem, welche Waffengattung man dazu zählt, zwischen 35.000 und 50.000 Mann, also wesentlich weniger, ein Drittel. Die tunesische Armee hat insgesamt 10 Hubschrauber als Fluggeräte und so. Das heißt, das ist keine wahnsinnig ausgestattete Armee. Die Armee jedenfalls ging aus dem Grunde, weil sie sozusagen der arme Vetter des Polizeiapparats innerhalb des Regimes war, aber auch aus anderen Gründen, die ich gleich benennen werde, allmählich auf Distanz zum Regime. Sie ging auch auf Distanz, weil die Armee selber gespalten war, weil, sagen wir mal, auf den niedrigeren Rängen und unter den einfachen Soldaten viele Leute auch waren, die sozusagen aus den sozialen Unterklassen kommen und die selber empfänglich waren für die Signale dieser Proteste. Das heißt, es gab auch Fraternisierungsszenen, dort, wo die Armee auf die Straße geschickt wurde. Und die Armee wollte eine Spaltung in ihren eigenen Reihen vermeiden und es gab den internationalen Einfluss. Das Spiel der Großmächte. Das Spiel der Großmächte war, die politische Macht, die, glaube ich, am meisten Einfluss auf Tunesien hatte, war in erster Stelle Frankreich, an zweiter Stelle Italien, was geografisch näher dran ist, aber Frankreich ist die frühere Kolonial- bzw. Protektoratsmacht, an dritter Stelle aber deutlich dahinter die USA. Frankreich, von Italien ist nicht bekannt, die hatten keine so pointierten Positionen zum tunesischen Regime, anders als jetzt in Libyen, wo Berlusconi lange sehr pointierte Pro-Regime-Positionen hatte. In Tunesien hat Frankreich bis zur letzten Minute geglaubt und auch gehofft, also die französische Regierung und der französische Botschafter bis zur letzten Minute geglaubt und gehofft, dass Ben Ali alles nochmal zum Guten wenden wird. Also noch am 14. Januar gibt es Telegramme vom Botschafter, der sagt, gestern Abend hat Ben Ali eine Rede gehalten, am 13. Januar, seine Anhänger wurden mobilisiert, alles wunderbar und die Bevölkerung vertraut ihm wieder, weil er angekündigt hat, dass er im Jahr 2014 nicht nochmal antreten wird zur Wahl. 2014. In Wirklichkeit hatte die Rede den gegenteiligen Effekt, weil sozusagen die bezahlten Klaköre nochmal abends auf die Straße gingen, sagten die Leute sich, oh Gott, es geht schon wieder los und wenn wir jetzt nachgeben, sozusagen wo das Regime schon wackelt, in 3 Monaten geht alles wieder von vorne los. Jetzt muss man eben den letzten Stoß nochmal geben. Jetzt muss man erst recht auf die Straße gehen. Frankreich hat bis zur letzten Minute an diesem Regime festgehalten. Die USA waren etwas klüger und sind auf Distanz gegangen. Also die französische Presse schrieb unter Berufung auf französische Nachrichtendienstkreise, es ist nicht überprüfbar, aber es klingt plausibel. Die sagen, dass ab dem 10. Januar die US-Administration der Armee klar signalisiert hat, falls das Regime stürzt oder falls es eine Änderung an der Spitze gibt, verhindert es nicht. Lasst die Dinge gehen, ihren Gang gehen. Ich glaube, dass diese verschiedenen Gründe, der Neid unter Apparatsstrukturen, die innere Spaltung zwischen oberen und unteren Rängen und auch sozusagen das Signal, was zumindest aus den USA kam, aber nicht aus Frankreich dazu beigetragen haben, dass die Armee, als die Polizei nicht mehr ausreichte als Repressionsapparat, gesagt hat, let it be, Ben Ali kann uns mal. Er wurde also auch durch die Armee ein bisschen mit ins Exil geschoben. Die Polizei reichte aber nicht mehr aus, weil es gab sozusagen ganze Städte, die so in Aufruhr waren, dass es zwar Dutzende von Toten durch polizeilichen Schusswaffeneinsatz gab, dass aber die Reaktion war, dass die ganze Stadt die Bullen lynchen wollte. Zum Beispiel in westtunesischen Städten wie Kasrin und Salah, das liegt im Westen Tunesiens Richtung algerische Grenze, wo es also Dutzende von Toten gab, am Wochenende vor allem des 8. und 9. Januar, wo dann die Armee sich dazwischen gestellt hat, aber auch sich dann eben geweigert hat, die Schusswaffen einzusetzen gegen die Revoltierenden oder gegen die Demonstranten oder gegen die Aufrührer. Das Ganze ging sozusagen, lief hinaus, eigentlich auf was ein kontrollierter Übergang sein sollte. Der Präsident geht, das Regime bleibt. Oder das Regime bleibt mit einigen Änderungen. Nur, nachdem der Topf einmal vom Deckel war, ging es nicht so einfach sozusagen wieder zurück. Wenn der Geist einmal aus der Flasche ist, ist es schwierig, ihn wieder zurückzubringen. Das heißt, es gab eine Übergangsregierung, die gebildet worden ist am 17. Januar, mit als Premierminister Mohamed Ghannouchi, der niemand anders war als der, der auch seit November 1999 schon der Premierminister von Ben Ali gewesen war, also seit 11 Jahren. Und in der ersten Ausgabe dieser Übergangsregierung einer ganzen Reihe, um die 10 von Ministern, die auch Minister der alten Regierung gewesen waren. Das führte dazu, dass es weiterhin auf der Straße mächtige Mobilisierung gab, oder mehr oder weniger mächtige, nicht unbedingt zahlenmäßig mächtige, aber durch die Bevölkerung unterstützte sehr symbolkräftige Proteste. Es kamen, was weiß ich, Jugendliche aus Zentraltunesien, von da, wo die Revolution gestartet war, in einer Karawane der Freiheit nach Tunesien, campierten mit 1000 Leuten vor dem Innenministerium Tag und Nacht und vor dem Sitz des Premierministers und forderten sozusagen den Abgang des Premierministers. Das kam dann führte zu einer ersten Regierungsumbildung, wo aber der Premierminister noch blieb, aber viele Minister ausgetauscht wurden am 28. Januar. Das reichte aber noch nicht aus. Das heißt, es kam nochmal zu diesmal auch quantitativ sehr massenhaften, sehr massiven Demonstrationen am letzten Wochenende im Februar, wo 100.000, 200.000 Leute demonstrierten. Das muss um den letztes Wochenende, das muss um den 25. Februar gewesen sein, wo dann auch der Premierminister stürzte. Der ist also inzwischen ausgetauscht worden. Der Neue ist zwar auch ein Älterer, der ist schon 84, Kaid Esbib, der auch schon Innenminister war, allerdings nicht unter Ben Ali, sondern unter seinem Vorgänger Bourguiba. Deswegen ist er nicht ganz so diskreditiert, weil Bourguiba der war, der zwar auch ein autoritäres Regime geführt hat, der aber einen gewissen Aufbau des Landes, des tunesischen Staates betrieben hat, während Ben Ali und sein Clan eigentlich nur das mafiöse Ausschlachten dessen, was mal aufgebaut worden war, betrieben. Und was tatsächlich sozusagen der Druck der Straße erreicht hat, war, dass das Parlament, das jetzt am 24. Juli gewählt werden wird, also nach der 6-monatigen Übergangsperiode, die alle forderten. Also die Protestierenden wollten nicht, dass es sofort Wahlen gibt, was mal angeboten worden war, weil sie sagten, die Parteien, die ja bisher sich nicht legal organisiert können, die brauchen auch Zeit, um ihre Programme vorzustellen und überhaupt Strukturen aufzubauen. Dass sozusagen die Versammlung, die am 24. Juli gewählt werden wird, die wird also auch eine neue Verfassung ausarbeiten. Das ist nicht ganz das, was die Protestierenden gefordert hatte, weil die sozusagen der radikalere Teil der Protestierenden, was er wollte, war eine verfassungsgebende Versammlung sofort, wo politische Parteien drin sind, aber auch gesellschaftliche Kräfte wie Gewerkschaften, Frauenverbände und andere, die sich über ganz neue Spielregeln unterhalten. Das ist jetzt so ein Kompromiss. Es wird ein erstes Parlament gewählt, das arbeitet dann aber im Dialog mit den gesellschaftlichen Kräften eine neue Verfassung aus. Da wird man nochmal über die Spielregeln sprechen. Um mit Tunesien abzuschließen, was glaube ich entscheidend ist, dass es sozusagen noch massiven Druck unter dem Kessel gibt. Es gibt sozusagen noch massiven Protest, wo auch soziale Kräfte teilnehmen. Darin spiegelt sich auch ein ganz massiver sozialer Veränderungswunsch wider. Das artikuliert sich aber über die Forderung nach politischer Veränderung und insbesondere, was der ganze radikalere Flügel ist, die Linke, die Front des 14. Januar ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Linksparteien, größeren und kleineren, die der radikalere Teil der Gewerkschaften, was sie fordern, ist eine verfassungsgebende Versammlung. Das heißt, der soziale, gesellschaftliche, politische Protest fokussiert sich ganz stark auf diese Forderung nach Überarbeitung der politischen Spielregeln. Das wird aber begleitet trotzdem von Erscheinungsformen sozialen Protests. In jedem zweiten öffentlichen Betrieb zum Beispiel wird noch gestreikt. Das führt jetzt aber auch dazu, dass sozusagen die Klassenfronten sich auch allmählich verhärten, weil die Bourgeoisie, die am Anfang zum Teil die Bewegung mit etwas Wohlwollen begleitete, weil am Ende, je mafiöser das Regime wurde, die Bourgeoisie selber ausgenommen wurde. Es gab also Clans um Seilschaften um den Präsidenten und vor allem um seine Schwiegerfamilie, Trabelsi, das heißt Tripolitaner auf Arabisch, das war die Frau von der Gattin, die Familie der Gattin von Ben Ali, Leila Trabelsi, die hatten sozusagen unter sich ganze Teile der Ökonomie clanmäßig aufgeteilt und wer ein Unternehmen betrieb, vor allem als einheimisches Unternehmen, Klein- oder Mittelbetrieb, der musste auch an die abdrücken, Kohle. Während die ausländischen Großunternehmen direkt mit der Mafia die Geschäfte machen. Was weiß ich, Orange, also die frühere französische Telekom, die hat eine Tochterunternehmen, das gehörte zu 51% dem Schwiegersohn von Ben Ali, Marwan Mabrouk und zu 49% der französischen Telekom. Und jetzt haben sie Schiss, dass das Ganze den Bach runtergeht, weil der Schwiegersohn halt auch abgehauen ist mit dem Ex-Präsidenten. Jetzt haben sie ein kleines Problem. Nestlé zum Beispiel hat in den Niederlassungen, die zu 40% einem Familienmitglied von Ben Ali gehört und jetzt heulen sie in der französischen Presse rum, dass sie ausgenommen worden seien. Die sind nicht ausgenommen worden, sie haben Geschäfte mit der Mafia gemacht, da brauchen sie sich auch nicht zu beschweren. Jedenfalls ein Teil der einheimischen Bourgeoisie war zwar nicht der treibende Faktor, hat aber auch nicht gebremst, sondern hat es durchaus mit Wohlwollen betrachtet. Aber jetzt sagen sie, Moment, jetzt geht uns aber die ganze Ökonomie den Bach runter. Die Touristen bleiben aus, wir verkaufen nichts mehr. Es geht alles langsamer, weil halt, was weiß ich, Verkehrsmittel und dies und das noch bestreikt werden. Und die inzwischen droht nach dem internationalen Kapital auch ein Teil der einheimischen Bourgeoisie, dass sie in Marokko investieren gehen und also ihre Kohle abziehen. Das heißt, es kommt insofern auch zu einer gewissen Verhärtung der sozialen Fronten, die es vorher nicht gab, weil sozusagen es den gemeinsamen Nenner demokratischer Veränderungswunsch gab. Wo man, glaube ich, sehen muss, wie sich das weiterentwickelt und vieles natürlich davon abhängen wird, auch wie dieses Ringen um neue Verfassungsspielregeln ausgehen wird.